Ich möchte euch zu Beginn eine kurze Frage stellen, über die ihr mal einen kurzen Moment für euch nachdenken könnt. Was findet ihr besser? Kompromisslosigkeit oder Kompromissbereitschaft? Ich weiß nicht, was dir bei dieser Frage so durch den Kopf geht. Ich habe mir im Vorfeld dazu natürlich auch ein paar Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, dass ich es spannend finde, was für unterschiedliche Auffassungen und Assoziationen es zu dem Begriff Kompromiss gibt. Das sind mal positive und mal negative Assoziationen. Zwei Sprichwörter bringen das Ganze gut zum Ausdruck. Das erste lautet: Der Weg der Reflexion ist der Weg des Kompromisses. Das geht in die positive Richtung. Man sucht und findet gemeinsam eine Lösung für alle Seiten. In die negative Richtung geht es dann bei folgendem Sprichwort: Ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle unzufrieden sind. Sämtliche Seiten müssen Zugeständnisse machen, keiner ist so wirklich zufrieden. Kennt man vielleicht auch. Und ich habe noch ein lustiges Sprichwort gefunden, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Frauen sind grenzenlos kompromissbereit, solange der Mann nachgibt. Ich werde das an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Was aber in jedem Fall deutlich wird, ist, dass das mit den Kompromissen zwei Seiten hat. Auf der einen Seite gilt derjenige, der kompromissbereit ist, als teamfähig, als rücksichtsvoll. Auf der anderen Seite aber hat der Kompromisslose ein klares Format und ist prinzipientreu. Also beide Seiten haben irgendwo auch ihre Berechtigung. Und die Kunst für uns Menschen ist es eben herauszufinden, an welchen Stellen wir kompromissbereit und an welchen wir kompromisslos sein sollen. Und diese Frage ist oft nicht so ganz einfach. Und im Laufe dieser Predigt möchte ich darüber ein wenig mit euch nachdenken. Und entsprechend lautet der Titel meiner Predigt: Von Kompromissen und Versöhnung. Und an dem Titel könnt ihr auch sehen, wie Victor auch gerade schon angekündigt hat, dass davor noch Leben durch Christus 1 steht. Das liegt daran, dass es diese und nächste Woche einen kurzen Zweiteiler gibt mit zwei Texten aus dem Kolosserbrief. Und diesen Zweiteiler habe ich eben mit Leben durch Christus überschrieben. Und heute steht hierbei etwas mehr die, ich sag mal, theoretische Grundlage im Fokus und nächste Woche dann vor allem die praktischen Folgen. Selbstverständlich wird sich aber auch beides in den jeweiligen Predigten mischen, denn Theorie und Praxis gehören schließlich zusammen. Und bevor ich jetzt den Predigttext oder den gleich aus Kolosser 1 lese, sage ich noch kurz etwas zu dem Hintergrund dieses Briefes, mit dem wir uns jetzt diese und nächste Woche beschäftigen. In Kolossä gab es eine Gemeinde, die Paulus selber tatsächlich nie besucht hat. Über seine Mitstreiter ist ihm diese Gemeinde aber gut bekannt gewesen und er wusste schon, was da so vor sich geht. Paulus kannte die Gefahr, die die Gemeinde erlebt hat durch ihr Lehren. Da gab es so Strömungen, bei denen gesagt wurde, man muss Engel verehren oder dass Speisegebote relevant sind und eingehalten werden müssen. So, und diesen Dingen setzt Paulus vor allen Dingen eine Sache entgegen: Jesus Christus und seine alles überbietende Macht und Stellung. Und im Zentrum von dem Kolosserbrief steht fast schon eine Art Gedicht, welches Paulus schreibt, in dem er sich auch förmlich überschlägt vor Begeisterung. In diesem stehen eine Reihe von fundamentalen Aussagen über Jesus Christus. Und diese Passage im Zentrum des Kolosserbriefes ist auch Teil des heutigen Predigttextes und damit steigen wir jetzt auch mal direkt ein. Kolosser 1, 15 bis 23. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Ups. Das war jetzt zunächst einmal die erste Hälfte des Predigttextes. Und wie ihr vielleicht gerade festgestellt habt, serviert Paulus uns hier mal wieder so ziemliches Schwarzbrot. Das tut er ja gerne. In wenigen Sätzen steckt sehr, sehr viel Inhalt. Und was auf den ersten Blick deutlich wird, ist das Hauptanliegen von Paulus im Kolosserbrief. Es geht um die Erhöhung, um die Vorrangstellung von Jesus Christus. Christus allein ist entscheidend. Da darf es keine falschen Kompromisse geben. Und dass Paulus hierbei gegen alle falschen Kompromisse ist, verdeutlicht er, indem er 7 Wesenszüge von Jesus Christus aufzeigt. Und nirgendwo im Neuen Testament gibt es eine vergleichbare Aufzählung so vieler Merkmale von Christus und seiner Gottheit. Die folgenden Merkmale zählt Paulus auf. Das erste, Christus ist das Ebenbild Gottes. Dann der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist der Schöpfer des Universums. Viertens, das Haupt der Gemeinde. Fünftens, der Erstgeborene von den Toten. Die Fülle Gottes. Und als 7. der Versöhner aller Dinge. 7 Merkmale. Die beiden blau eingefärbten Merkmale, die ihr seht, Haupt der Gemeinde und Fülle Gottes, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und das letzte, das grün eingefärbte Merkmal, kommt dann im zweiten Teil der Predigt. Denn alle diese intensiv zu betrachten, das wäre einfach zu umfangreich für diesen Gottesdienst. Wir starten mit dem ersten Merkmal. Christus ist die Fülle Gottes. Das ist zunächst ein, ich sag mal, sehr theoretischer Punkt, der aber große Auswirkungen auf die Praxis des Glaubens hat. Denn es ist Gottes Wille, dass in Jesus Christus sämtliche göttliche Fülle da ist. Fülle ist im Kolosserbrief auch ein Schlüsselbegriff, ein zentraler Schlüsselbegriff. Das bestätigt Kolosser 2, Vers 9, da schreibt Paulus nämlich Folgendes. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Das bringt zum Ausdruck, dass in dem Menschen Jesus Christus, in seinem menschlichen Leib, die volle Gottheit, also das volle Maß von Gott ist anwesend gewesen. Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und das ist für uns Menschen natürlich irgendwie schwer zu greifen. Und dass Paulus Jesus Christus als die Fülle Gottes bezeichnet, ist umso erstaunlicher auf dem folgenden Hintergrund. Denn Fülle ist für die Griechen damals ein wichtiges Wort gewesen, ein Hauptwort hinsichtlich ihrer Auffassung, die sie hatten von Religion, von Philosophie. Denn, jetzt wird es langsam ein bisschen philosophisch, als Fülle wurde das Ganze des Göttlichen bezeichnet. Das klingt klasse, ne? Das Ganze des Göttlichen. Das bedeutet alles an Ausprägungen, an Religionen, an Abstufungen, ja, man kann sagen, das Vollgefüllte. Vereinfacht kann man sich das vielleicht so vorstellen, ein bisschen von der einen Religion, ein bisschen von der nächsten Ausprägung, noch was von der anderen Vorstellung und das alles zusammen, das alles gemeinsam ist die göttliche Fülle. So, und diese Vorstellung hatten sie und nach dieser Vorstellung muss eben eine ganze Menge zusammenkommen, um diese sogenannte göttliche Fülle, diese vollkommene Fülle zu erreichen. Und die logische Folge dieses Denkens ist, dass sämtliche Religionen, dass das alles durchgemischt wird, dass alles so zusammengenommen wird. Aber dagegen setzt Paulus eben eine ganz einfache Wahrheit. Die Fülle Gottes ist in Christus. Die Fülle Gottes ergibt sich nicht aus verschiedenen Religionen, sondern die Fülle ist da in Christus und auch nur in Christus. Dort wohnt sie, dort bleibt sie. Und das für immer. Und dieses absolute Denken, was damals auch viele vor den Kopf gestoßen hat, was heute ja auch nicht anders ist, das wird von den anderen Aposteln gestützt. Petrus und Johannes, die bezeugen das in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da sagen sie, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Also Christus ist die Fülle Gottes. Diese Fülle ist eben nur in Jesus Christus zu finden. Und bereits bei diesem Aspekt zeigt sich, dass Paulus gegen alle falschen Kompromisse ist. Paulus macht deutlich, dass es bei den Grundsätzen des Glaubens, dass es da keine Kompromisse geben darf. Denn das Heil gibt es nur in Jesus Christus. Nicht durch andere Religionen. An Jesus scheiden sich die Geister. Das geht auch gegen diese Vermischung der Religionen, was damals oft passiert ist, oder auch gegen Aussagen, die wir auch heute vielleicht häufiger hören, so dieses, wir glauben doch eigentlich alle an den gleichen Gott. Nein, das ist nicht so. Der Weg zu Gott, der geht nur über Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Hierbei gibt es nach biblischem Verständnis keine Kompromisse. Also, das ist das erste Merkmal. Christus ist die Fülle Gottes, womit Paulus auch kurzen Prozess mit falschen Kompromissen macht. Und wenn Paulus einmal in Fahrt ist, macht er gleich munter weiter. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Das ist das Zweite, was wir uns kurz anschauen. Christus als das Haupt der Gemeinde ist ein gutes Bild für die Beziehung zwischen Jesus Christus und der Gemeinde. Christus ist der Kopf und die Gemeinde ist der Leib. Mit der Gemeinde ist hier grundsätzlich die Gesamtheit aller gläubigen Menschen auf der Welt gemeint. Und diese Gesamtheit teilt sich dann auf in die verschiedenen Kirchen und Ortsgemeinden, die es so gibt und über die ganze Welt verteilt sind, bei denen hoffentlich Jesus Christus im Zentrum steht. Und Christus ist nun in einem doppelten Sinne das Haupt der Gemeinde. Zum einen ist er der Gründer. Jesus hat die 12 Jünger gesammelt, durch die dann nach und nach die Botschaft in die Welt hinausgetragen wurde, das Evangelium. Und auch Paulus selber wurde ja von Jesus durch eine persönliche Begegnung berufen. Durch Jesus hat Gott auch den Heiligen Geist angekündigt und ausgegossen. Alle diese Dinge bestätigen, dass diese Gemeinde Jesu Werk ist. Er selber sagt doch im Johannesevangelium zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also, dass es Gemeinde gibt, ist allein Jesus Christus zu verdanken. Sie ist keine menschliche Gründung, sondern Gründung von Jesus Christus. Dadurch ist Jesus zum einen das Haupt der Gemeinde. Zum anderen regiert das Haupt Christus als Kopf den ganzen Leib der Gemeinde. Denn vom Kopf her wird alles gesteuert im Leib. Das ist auch ein Stück weit bei uns als Menschen so. Und Jesus als Kopf gibt der Gemeinde die Anweisungen und die Kraft durch seinen Heiligen Geist. Konkret bedeutet das, dass eine Gemeinde, die ihm nachfolgt, sich an seinem Wort, an der Bibel zu orientieren hat. Denn die Bibel ist das, was Gott uns als Grundlage mitgegeben hat. Das bestätigt dann auch noch 2. Timotheus 3, Vers 16a. Da schreibt Paulus selber nämlich, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und damit wehrt Paulus sich wieder gegen alle falschen Kompromisse, die es damals gab und die es auch heute gibt. Denn eine Kirche oder eine Ortsgemeinde, für die die Bibel nicht mehr allein ausschließlich verbindlich ist, ist keine christliche Kirche oder Ortsgemeinde mehr. Wo das Fundament der Bibel nicht mehr maßgeblich ist, da wird Jesus als das Haupt der Gemeinde unterwandert. Und wo sich der Leib gegen das Haupt wendet, da wird es im wahrsten Sinne des Wortes kopflos. Dann heißt es plötzlich, dass Glaube nur noch Sache des Privatlebens sei oder dass die Bibel nicht vorschreiben darf, was gut und richtig für uns Menschen ist. Oder durch liberale Ansichten werden biblische Texte einfach für unverbindlich erklärt oder total verdreht. Es gibt also einige Strömungen, die man aufzählen könnte. Mit solchen Ansätzen aber wird das Fundament der Bibel und somit auch Jesus als das Haupt der Gemeinde aber unterwandert. Und weil das nicht sein darf, macht Paulus das hier derart deutlich, dass von Jesus, dem Haupt, alles im Leib gesteuert wird, beziehungsweise gesteuert werden soll. Paulus also fährt voll und ganz die Linie, sich an den entscheidenden Stellen auf keine falschen Kompromisse einzulassen. Denn wenn es um die Nachfolge und das Glaubensleben geht, dann sind Kompromisse fehl am Platz. Jesus als das Haupt der Gemeinde, Jesus als die Fülle Gottes gehört an die allererste Stelle. Bei anderen Themen, ja, da mag durchaus Kompromissbereitschaft auch angesagt sein. Nicht aber, wenn es darum geht, Jesus an die erste Stelle zu setzen. Denn dem Paulus ist in dem Moment, wo er diese Zeilen schreibt, eine Sache voll und ganz bewusst. Jesus selber hat diese kompromisslose Haltung eindrucksvoll vorgelebt. Jesus ist hier auf die Erde gekommen, um den Weg zu gehen, den er gehen sollte, und ist dabei auch noch nie einen einzigen falschen Kompromiss eingegangen. Fehlerlos und ohne Sünde ist er den steinigen Weg zum Kreuz von Golgatha gegangen, hat sich nicht abhalten lassen von Schmerz, Verleumdung und Ablehnung. Kompromisslos hat Gott durch Jesus Christus mit der Sünde aufgeräumt, damit wir Menschen trotz unserer Fehler und Sünde zu Gott kommen können. Jesus hat den Tod auf sich genommen, den wir eigentlich verdient hätten. Und mit diesem, ich sag's mal, kompromissbereitesten Geschenk aller Zeiten, hat Jesus gezeigt, dass er völlig ohne Kompromisse zu uns steht und uns liebt. Durch Jesus hat Gott alles aus dem Weg geräumt, was zwischen uns und ihm steht. Und weil das so ist, wünscht Jesus sich auch, dass wir ohne Kompromisse zu ihm stehen und ihm nachfolgen. Nicht als Zwang, sondern als Antwort auf seine kompromisslose Gnade, die er uns erwiesen hat. Er lädt uns ein, ihm voll und ganz ohne Kompromisse nachzufolgen. Und ich weiß jetzt nicht, wo du in der Gefahr stehst, falsche Kompromisse einzugehen. Vielleicht der Kompromiss der Bequemlichkeit, nenne ich den mal, wo man vielleicht das ein oder andere Mal zu häufig auf dem Sofa sitzen bleibt und eben nicht zum Gottesdienst oder zum Hauskreis geht oder stille Zeit macht. Oder der Kompromiss bei ethischen Fragen, sodass zum Beispiel dem Chef gegenüber die Wahrheit verdreht wird oder dass Dinge wie Zusammenwohnen vor der Ehe befürwortet werden. Vielleicht aber auch der Kompromiss mit der Mutlosigkeit, wenn man gute Situationen auslässt, um Nichtchristen die gute Botschaft zu verkünden, dazu einzuladen oder sie zur Gemeinde einzuladen. Oder wenn man bei einem Mitchristen, zu dem man einen guten Draht hat, Missstände feststellt, aber sich nicht traut, das anzusprechen. Und ich stehe hier als jemand, der euch nicht sagen kann, wie man diese Dinge alle konkret bewältigt und perfekt umsetzt. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass Jesus uns dabei helfen möchte, an diesen Dingen zu arbeiten. Ich kämpfe auch immer wieder mit verschiedensten Kompromissen. Mal gelingt mir der Kampf besser, mal auch schlechter. Zum Beispiel erlebe ich das mit der Bequemlichkeit auch immer wieder als Kampf, vor allen Dingen in der Hinsicht, dass ich gerne so einer bin, der Dinge gerne aufschiebt. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch auch kennt. Aufschieberitis. In diesem Kampf habe ich schon manche Schlacht geschlagen, manche gewonnen, viel zu viele verloren. Aber in diesem Kampf merke ich immer wieder, wie Jesus an meiner Seite ist, mir hilft, mich in diesem Kampf unterstützt, mir immer wieder auch Hinweise gibt. Zum Beispiel hat er mir im Laufe der Jahre einfach auch gezeigt, so durch, ich sag mal, sportliche Herausforderungen kann man da, sag ich mal, im Sport was lernen, was man vielleicht in anderer Hinsicht lernen kann, da nochmal Dinge durchzuziehen. Oder indem man feste zeitliche Abkommen mit irgendwelchen Freunden trifft für irgendwelche bis dahin undefinierten Sachen, um dann zu sagen, jo, mach das mal bis da und dahin. So solche Werkzeuge, um an diesem Punkt zu arbeiten. Und durch solche Dinge merke ich, möchte Jesus mir bei diesem Bereich helfen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen möglichen. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, dass du deine Kompromissfallen anpackst und dir von Jesus dabei helfen lässt. Denn Jesus hat alles für uns gegeben. 100% ohne Kompromiss. Und er freut sich, wenn wir auch kompromisslos für ihn leben und zu ihm stehen. Das ist der erste Punkt für heute, gegen die falschen Kompromisse. Und damit komme ich zum zweiten Punkt und dazu lese ich die zweite Hälfte des Predigttextes, die Verse 20 bis 23. Da schreibt Paulus, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Für die richtige Versöhnung. In der Auflistung der Merkmale von Jesus Christus, diese 7 Punkte, die Paulus aufgelistet hat, ist der letzte Punkt, dass Christus der Versöhner aller Dinge ist. Und dies entfaltet er dann in dem Abschnitt, den ich jetzt eben gelesen habe. Durch Christus will Gott alles mit sich versöhnen. Durch Jesu Blut hat Gott den Weg frei gemacht und es liegt an uns Menschen und unsere Reaktion, ob wir uns mit ihm versöhnen lassen wollen. Das ist die Basis des Evangeliums, welches Paulus immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck bringt. Bei der Formulierung von ihm an dieser Stelle macht Paulus durch die Reihenfolge vor allen Dingen eine Sache deutlich. Der Mensch wird mit Gott versöhnt und nicht Gott mit dem Menschen. Denn es ist so, dass die Menschheit von Gott abgefallen ist und der Versöhnung bedarf und nicht umgekehrt. Und in den Versen danach, vor allen Dingen in den Versen 21 und 22, erläutert Paulus das dann seinen Lesern. Er sagt, die Christen in Kolossä lebten vor ihrer Bekehrung fern von Gott mit einer feindlichen Haltung. Wie das bei allen Christen vor ihrer Bekehrung nun einmal der Fall ist. Sie waren von Gott entfremdet, so kann man hier auch übersetzen. Und das bedeutet wörtlich, sie waren ganz in einem anderen Land oder sie gehörten einem ganz anderen. Und das geht zurück bis auf den Sündenfall, auf den Paulus hier eingeht. Adam versteckte sich im Garten Eden, nachdem er gesündigt hatte und so begann diese Entfremdung. Er hat sich versteckt. Und dieser Zustand eben, der da eingesetzt hat, ist eben diese Gottesferne und die Feindschaft gegen Gott. Dann aber, wo Paulus das erläutert, wechselt er von dem Früher zum Doch Jetzt. Und das bezeichnet eben die Wende, die Wiedergeburt, die Bekehrung, die die Christen auch in Kolossä erlebt haben. Gott hat uns Menschen versöhnt, uns völlig anders gemacht. Vor der Bekehrung lebt der Mensch distanziert und entfremdet von Gott. Nach der Bekehrung lebt er versöhnt mit Gott. Und Paulus beschreibt dann auch das Ziel, welches Gott durch diese Versöhnung in Jesus Christus verfolgt. Denn Gott möchte uns heilig, untadelig und makellos vor sein Angesicht stellen. Das könnte man jetzt auf den ersten Blick als großen Druck empfinden, sodass wir uns anstrengen sollen, alles richtig machen müssen. Es ist aber vielmehr wichtig, dass wir uns hier vor Augen führen, was für eine Rolle Christus und seine Versöhnung in dem Ganzen spielen. Denn es ist nun einmal so, dass wir Menschen, solange wir auf der Erde leben, nie zu 100% makellos sein können. Wir sind nicht gut genug, um Gott irgendwie mit unserer Makellosigkeit beeindrucken zu können. Aber das Wunderbare an Jesus Christus und an der Versöhnung ist ja, dass er in seiner Gnade mit uns, ja man kann sagen, die Position getauscht hat. Jesus war frei von Schuld, er war makellos und rein. Und er ist einen Tod als angeklagter Verbrecher gestorben und hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir eben rein und makellos vor ihm stehen können. Das nimmt uns den Druck, dass wir das irgendwie ja verspielen könnten. Unsere einzige Voraussetzung beschreibt Paulus eben in Vers 23, wir sollen am Glauben dranbleiben, die Hoffnung festhalten, das ist die Basis. Jesus starb als angeklagter Verbrecher, damit wir rein und makellos vor Gott sein können. Und in der Herrlichkeit werden wir dann eines Tages den Zustand der Makellosigkeit erlangen. Und das ist doch ein wunderbarer Ausblick. Und diese Gnade von Jesus Christus, die ist es doch wert, dass wir schon jetzt Gott in unserem Leben an uns arbeiten lassen. Zum Beispiel in den Bereichen, wo wir in der Gefahr stehen, falsche Kompromisse einzugehen. An dieser Stelle möchte ich aber den Fokus auch nochmal auf etwas anderes legen. Denn Paulus schreibt, dass wir früher, also vor unserer Bekehrung, fern von Gott gelebt haben. Und du kannst ja mal kurz für dich überlegen, welche Veränderung hat Gott in deinem Leben als Christ so bewirkt? Ob du nun jetzt kurz dabei bist oder schon viele Jahre. Was hat sich bei dir verändert, seitdem du Christ bist? Vielleicht fällt dir das ein oder andere ein, wo du Gottes verändernde Gnade in dir erleben durftest, wo dir Dinge inzwischen leichter fallen. Vielleicht beim Umgang mit Geld, beim Umgang mit Macht, Umgang mit Kritik. Und ich habe auch mal reflektiert, wo ich sowas an Menschen erlebe, wie Gott an Menschen arbeitet. Ich darf das auch natürlich selber in dem einen oder anderen Bereich immer wieder erleben, aber es ist auch immer wieder eine helle Freude, an anderen Menschen so zu sehen, wie Gott an ihnen arbeitet. Ich erinnere mich da immer wieder an einen Kollegen von der Bibelschule. Als der bei uns angefangen hat, hatte der so eine Angst vor Menschen, sich hinzustellen und zu reden. Vor 5 Menschen hat ihn das schon überfordert. Und dann ist es einfach so wunderbar gewesen, zu sehen, wie er innerhalb von 1, 2, 3 Jahren so eine Wandlung erlebt hat, wie Gott in ihm diese Angst genommen hat und ihn immer weiter hat daran arbeiten lassen, dass er jetzt eben predigt, vor Menschen steht und das mit einer Souveränität, was kaum zu glauben ist, wenn man eben diesen Zustand von vor ein paar Jahren gesehen hat. Also das sind so Dinge, wo Gott an uns arbeitet, so Ängste oder Dinge, die wir versuchen abzulegen, wo wir es aber vielleicht nicht schaffen. Vielleicht fallen dir aber auch Dinge ein, die dir immer noch schwer fallen, wo du von der Makellosigkeit ein gutes Stück entfernt bist. Diese Bereiche wird wohl auch jeder von uns haben. Ich ertappe mich, kurzes Beispiel dazu, auch immer noch dabei, dass ich immer mal wieder andere Leute verurteile und mich über sie stelle in meinen Gedanken. Ich dachte eigentlich, jetzt nach 10 Jahren Christsein könnte man das irgendwo mal durchhaben, aber ich merke, noch nicht ganz. Ich will dir Mut machen, dass du die Bereiche vor Gott bringst, immer wieder im Gebet vor ihn, in Stück für Stück an dich arbeiten lässt, wo es dir schwerfällt und dass du dankbar bist für das, was er in deinem Leben, was er schon verändert hat an dir. Wo die Früchte in dir am Wachsen sind, wo du rückblickend sehen kannst, jo, das fällt mir inzwischen deutlich leichter, weil Gott an mir gearbeitet hat. Jesus hat durch die Versöhnung eben alles getan, dass wir eines Tages makellos vor Gott stehen. Und deswegen lädt er uns auch ein, bereits auf der Erde Stück für Stück daran zu arbeiten und ihm damit Ehre zu geben. Ja, und damit komme ich zum Schluss. Gegen die falschen Kompromisse und für die richtige Versöhnung. Das ist es, was Jesus uns auf eine beeindruckende Art und Weise vorgelebt hat. Und nun stellt euch abschließend mal folgendes Bild vor, dass ihr, vielleicht auch die ganze Gemeinde oder euer Umfeld, wie auch immer, dass jeder von euch in eurem Umfeld kompromisslos für Gott lebt, so gut er kann. Jeder auf seine Art und Weise. Ja, vielleicht auch mit seinen Eigenheiten und seinen persönlichen Stärken. Aber jeder, ohne falsche Kompromisse und versöhnt mit Gott. Das ist dann doch, wenn dem so wäre, ein Leib, in dem das Leben nur so pulsiert und wo Gott seine helle Freude dran hat. Ich glaube, dass wir dann eine sehr, sehr ansteckende Gemeinschaft sein können. Kompromisslos und versöhnt mit Gott. Lasst uns gemeinsam und mit Gottes Hilfe daran arbeiten. Und Gott segne uns und schenke uns sein Gelingen dabei. Amen.